Bayern 2. Grenzenlos hören. Nahaufnahme. Die aktuelle Reportage. Jeden Freitag um 15.30 Uhr.
Your attention, please. I wish you welcome on board this aircraft. We have just started taxiing for takeoff. Expected on time. I wish you excellent flight.
Ein Airbus A300 auf dem Weg zur Startbahn am Flughafen Köln-Bonn. Soweit nichts Ungewöhnliches. Aber alles andere an diesem Flug ist anders als sonst. Die Passagiere an Bord sind weder Urlaubs- noch Geschäftsreisende. Das Flugzeug hat nur wenige Sitzreihen. Ansonsten bietet es eine gut gepolsterte Freifläche. Und mehr denn je gilt für die Reisenden, der Weg ist das Ziel. Und der führt in das besondere Erlebnis der Schwerelosigkeit. Keine Schwerkraft mehr. 0G. Und so steht es auch in riesigen Lettern auf unserer Maschine. 0G. Die Passagiere an Bord sind Wissenschaftler, einige Medienvertreter und ein paar VIPs aus der Politik, die am eigenen Leib erfahren sollen, wie das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt mittels Parabelflügen Forschung in der Schwerelosigkeit ermöglicht. Ich begleite auf diesem Flug den Physiker Dr. Uwe Konopka und seinen wissenschaftlichen Mitarbeiter Dr. Michael Kretschmer vom Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik in Garching bei München, die im Dienste der Grundlagenforschung unterwegs sind. Beide sind erfahrene Parabelflieger, die über 500 Parabeln hinter sich haben. Für Michael Kretschmer kein Grund, in Routine zu verfallen.
Business as usual oder doch immer auch Anspannung?
Na, es ist doch jedes Mal was anderes. Also nicht immer das Gleiche. Das ist auch nach 600 Parabeln wiederholt sich da nie was.
Für die vielen Erstflieger an Bord beginnt ein einmaliges Abenteuer. Schwerelosigkeit, ein auf der Erde nur schwer zu erreichender Zustand, der der Wissenschaft aber viele aufschlussreiche Erkenntnisse beschert. Wie verhält sich die Natur? Wie zeigen sich physikalische Zusammenhänge, wenn plötzlich etwas fehlt, was auf der Erde immer und überall vorhanden ist? Derartige Fragestellungen ergeben sich in Disziplinen wie Physik, Biologie, Medizin und Materialwissenschaften. Um solchen Fragen nachzugehen, kann man im Weltall forschen, zum Beispiel auf der Internationalen Raumstation. Diese Möglichkeiten sind aber knapp und teuer. Für kurze Experimente von 5 bis 9 Sekunden kann man einen in Europa einzigartigen Fallturm in Bremen nutzen. Mehr Zeit in der Schwerelosigkeit bieten Forschungssatelliten und Raketen, aber bei diesen Möglichkeiten kann niemand das Experiment betreuen. Die Vorgänge müssen automatisch ablaufen können. Das Bindeglied in der Schwerelosigkeitsforschung sind Parabelflüge. Dr. Ulrike Friedrich koordiniert das Parabelflugprogramm im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Köln.
Die Parabelflüge sind für die Schwerelosigkeitsforschung sehr wichtig, weil sie eine Lücke zwischen bodengebundener Forschung und Raumstation und Forschung richtig im Weltall schließen. Mit Parabelflugzeug kann man 22 Sekunden Schwerelosigkeit erzielen und das 30 Mal hintereinander und das dann an mehreren Tagen. Und das ist für die Wissenschaftler, obwohl es nur 22 Sekunden sind, eine sehr, sehr gute Forschungsumgebung.
So auch für Uwe Konopka. Sein Thema: komplexe Plasmen. Ein relativ junges Forschungsfeld, das von seinem Chef, Professor Dr. Gregor Morfill, am Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik eingeführt wurde. Ein Plasma, das ist zunächst ein ionisiertes, ein geladenes Gas, wie es zum Beispiel Flachbildschirme von heute zum Leuchten bringt. Hier geht es aber um komplexe Plasmen, kein einfaches Thema. Uwe Konopka versucht eine Erklärung.
Ein komplexes Plasma hat jetzt eine weitere Komponente. Wir streuen kleine Staubpartikel ein oder kleine Mikrokügelchen und die werden in dieser ionisierten Umgebung leicht aufgeladen und da sie alle gleich aufgeladen werden, stoßen sie sich voneinander ab, können jedoch aus dem Gefäß nicht entkommen und dadurch ergibt sich eine Wechselwirkung zwischen Millionen oder Milliarden von diesen Partikeln, die unter gewissen Umständen dazu führen können, dass die Teilchen in eine kristalline Phase übergehen oder Strömungseigenschaften zeigen, Turbulenz zeigen oder ähnliches, nur dass man das mit bloßem Auge sehen kann.
Auf der Erde, unter dem Einfluss der Schwerkraft, bekommt man im Versuch nur dünne Schichten solcher Teilchen zustande. In der Schwerelosigkeit zeigt sich ein ganz anderes Bild. Da füllen die komplexen Plasmen einen Raum, einen Behälter, völlig aus und lassen sich so besser erforschen. Grundlagenforschung, wie gesagt, die aber heute schon interessanten Nutzen für die Allgemeinheit abwirft.
Wir erwarten auch eigentlich erst, dass wir nach 10, 15 Jahren irgendwelche Anwendungen sehen. Es hat sich bei dem Gebiet allerdings auch schon relativ früh gezeigt, dass es Anwendungen gäbe, zum Beispiel in der Solarzellen, Herstellung hat sich gezeigt, dass Einbettung von Mikropartikeln, kristallinen Mikropartikeln, den Wirkungsgrad stabilisieren kann, oder dass man mit den Verfahren, die wir entwickelt haben, um unsere Systeme zu kontrollieren, auch benutzt werden können, um zum Beispiel bei der Halbleiterindustrie Staub zu entfernen über den Wafern, die normalerweise dazu führen, dass die Chips kaputt gehen, wenn der Staub runterfällt.
Und auch in der Medizin gibt es Einsatzmöglichkeiten von Plasmen. Verfahren, die als Spin-off-Effekt von Forschungsarbeiten am Garchinger Max-Planck-Institut entstanden sind.
Bei der Entwicklung unserer komplexen Plasmen haben wir natürlich sehr viel gelernt über Erzeugung verschiedener Plasmaquellen. Und Plasmaquellen haben wir jetzt verschiedene entwickelt, um sie auch zur Wundheilung einzusetzen. Also man bestrahlt damit unter Atmosphärenbedingungen die Wundfläche mit einem Plasma. Und das Plasma, das geladene Teilchen hat, als auch UV-Licht generiert und verschiedenste Radikale, hat wirklich einen Effekt auf die Wundfläche, sodass dort die Fläche steril wird.
Mit seinem aktuellen Experiment hat Uwe Konopka gerade 3 Flugtage mit jeweils 31 Parabeln von Bordeaux aus absolviert. Nun sieht er den kommenden 12 Parabeln aus Köln ganz entspannt entgegen. Er weiß, wie man sich auf so eine Mission richtig einstellt.
Gut schlafen, leichtes Frühstück vorneweg und ja, insbesondere Stress vermeiden, nicht zu viel Aufgaben sich vornehmen, weil man sonst ein Unwohlsein verspüren könnte. Und wenn es einmal anfängt, dann wird man es erstmal so schnell nicht wieder los.
Ulrike Friedrich hat bei einem Briefing noch ein paar Ratschläge mehr für uns Erstflieger.
Keine Parfüms, kein Aftershave, also nichts, was stark riecht, weil das kann einen selber und vor allen Dingen seinen Nachbarn sehr irritieren. Und auch das kann Unwohlsein auslösen.
Unwohlsein. Oder noch etwas deutlicher, Übelkeit. Wie vermeide ich den Griff zur Papiertüte, die auch im Airbus Zero-G für den doch häufiger auftretenden Fall des Falles in der Sitztasche bereitliegt? Der wichtigste Rat? In der Beschleunigungsphase bei doppelter Schwerkraft den Kopf nicht bewegen, die Augen nicht bewegen, still verharren. Bis dieser Teil des Flugprofils vorbei ist. Wer diesen Rat beherzigt, hat schon halb gewonnen. Und für die andere Hälfte wird vor dem Abflug eine Spritze mit dem Wirkstoff Scopolamin verabreicht, der den Magen-Darm-Trakt in stürmischen Zeiten etwas unempfindlicher macht. Zurück an Bord. Wir sind unterwegs zu unserem Parabelfluggebiet. Dies ist heute ein Bereich über der Nordsee, der für unsere ungewöhnlichen Flugmanöver reserviert ist. Kein anderes Flugzeug wird uns bei unserem Auf und Ab in die Quere kommen können. Dafür sorgt die Flugsicherung. Wir haben eine gute halbe Stunde Flugzeit dorthin. Ganz normaler Reiseflug. Die Passagiere, alle in blauen Overalls mit dem weißen DLR-Logo auf dem Rücken und einer Missionsplakette auf der Brusttasche, können sich frei im Flugzeug bewegen. Eine gute Gelegenheit, sich genauer umzusehen. Schon beim Betreten des Flugzeugs fiel die besondere Ausstattung auf. Im vorderen Bereich, gleich hinter dem Cockpit, eine Konsole mit 2 Arbeitsplätzen für die Flugingenieure. Einige Reihen blau gepolsterter Economy-Class-Sitze, unter denen sich als zusätzliche Ausstattung eine besondere Haube befindet, die vor Rauch und anderen Luftverunreinigungen schützen soll und einen Sauerstoffvorrat für 15 Minuten bietet, sollte mal bei einem der wissenschaftlichen Experimente etwas schiefgehen. Die Gepäckfächer über den Sitzreihen sind verschlossen, genauso wie die Toilettentüren. Man möchte nichts an Bord, was sich in den Phasen der Schwerelosigkeit unkontrolliert verhalten könnte. So wurde uns allen vor dem Boarding nahegelegt, noch im Gate-Bereich die Toiletten aufzusuchen, denn danach sollte für wenigstens 3 Stunden nichts mehr gehen. Von Kaffee hatte man uns schon am Vorabend abgeraten. Die Fluggäste begutachten den 20 Meter langen Experimentierbereich hinter den Sitzreihen, abgetrennt durch ein weißes Netz. Erst die Experimentieranlagen, dann ein Bereich, der für das freie Schweben vorgesehen ist. Er ist sicherheitshalber durch weitere Netze unterteilt. Keiner soll zu weit schweben können. Am Boden sind schmale orange Haltegurte angebracht, mit denen man sich später während der Schwerelosigkeitsphasen fixieren kann. Boden, Wände, Decken sind mit Schaumstoffmatten gut gepolstert. Fenster gibt es hier keine. Neben Uwe Konopkas Versuchsanlage zur Untersuchung der komplexen Plasmen sind noch einige andere Experimente mit an Bord. Manche davon wurden unmittelbar vor dem Einsteigen im Gate-Bereich am Köln-Bonner Flughafen vorbereitet. Eine Versuchseinheit, fertig für die schnelle Installation an Bord, besteht aus einer Reihe von rechteckigen Glasbehältern, die jeweils etwa 0,3 Liter fassen und fest miteinander in einer Metallhalterung verbunden sind. Eine Wissenschaftlerin erledigt mit 2 Schülerexperimentatoren die letzten Handgriffe.
Ich sehe hier Spritzen, Schläuche.
was ist das für ein Experiment?
Also wir untersuchen Wasserflöhe, genauer gesagt das schwere Sinnesorgan der Wasserflöhe. Und im gleichen Zug versuchen wir auch zu testen, ob die Wasserflöhe sich dafür eignen, im Weltraum zu sein, um später mal zum Beispiel Fische damit zu ernähren, damit für Kampagnen wie zum Beispiel Flüge auf den Mars und so Proteine zur Verfügung stehen, also Eiweiße, die die Astronauten dann essen können.
Also Nahrung für Langzeitmissionen wird damit möglich.
Richtig. Die Wasserflöhe dienen dann als Nahrung für die Fische und die Fische können ja dann von den Astronauten gegessen werden und so werden höchstwahrscheinlich und hoffentlich ist es möglich, eine Nahrungskette auch ins All zu schaffen.
Ihr zwei seid Schüler, die mit dabei sind. Wie kommt ihr dazu, als Schüler bei so einem Parabelflug dabei zu sein und bei einem solchen Experiment mitzumachen?
Ja, also bei uns war es eine ganz glückliche Geschichte. Damals, das war jetzt bei uns noch in der 12, also letztes Jahr, kam halt der Physik-LK-Lehrer bei uns in den Bio-LK rein und hat uns halt erzählt, dass die DLR halt vorhat, Schüler mitzunehmen beim Parabelflug und hat uns dann halt gesagt, dass es ein Projekt gibt, das wir begleiten sollen und wer halt Interesse hat. Ich kam zum Beispiel aus dem Bio-LK, der Physik-LK, der war eigentlich gezwungenermaßen da, weil natürlich auch die Interesse natürlich bestand. Und im Endeffekt wurden wir dann halt ausgelost, wir beide, wer dann halt von der Gruppe mitfliegen darf. Und im Rahmen des Projektes haben wir dann halt Seminare besucht bei der DLR, wo wir dann halt alles Mögliche über die Schwerelosigkeit gelernt haben, was gemacht wird.
Nachwuchs für die Wissenschaft. Für das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt schon immer ein Thema mit Vorrang.
Hier werden jetzt Elektroden auf einen Probanden geklebt, rund um den Brustkorb rum.
Genau.
Warum?
Das Ziel ist, Messungen zu machen mit der elektrischen Impedanztomographie. Das ist eine relativ neue Methode, mit der man die Luft- und Flüssigkeitsverteilung in den Lungen feststellen kann. Und zwar in unserem Falle in drei Messebenen.
Warum interessiert uns das?
Das ist von Bedeutung, insbesondere für die Intensivmedizin. Es ist ein neues Monitoringverfahren, weil in der Intensivmedizin die Lunge natürlich geschädigt ist und sehr ungleichmäßig dann beatmet wird. Und mit dieser Methode können wir das online am Krankenbett verfolgen. Die Schwerelosigkeit bietet uns natürlich ideale Bedingungen. Wenn etwas von der Schwerkraft abhängt und man möchte es untersuchen, dann ist es natürlich wunderbar, wenn ich die drei Zustände auch noch in unterschiedlichen Reihenfolgen habe. Normale Schwerkraft, doppelte Schwerkraft, Schwerelosigkeit und dann wieder zurück zur normalen Schwerkraft.
Eine Minute bis zur ersten Parabel.
Der Airbus A300 Zero-G ist im Zielgebiet über der Nordsee eingetroffen. Die Experimentatoren sind bereit, die Erstflieger nervös, die Gäste aufs Äußerste gespannt. Die erste Parabel steht bevor. Damit wir uns langsam an das Gefühl der Schwerelosigkeit gewöhnen können, wird erst eine sogenannte Mars-, dann eine Mondparabel geflogen. Die ersten zwei von unseren insgesamt geplanten 12 Parabeln werden also die Schwerkraft auf Mars und Mond erzeugen. Auf dem Mars beträgt sie ein gutes Drittel der Erdschwerkraft. Wir werden uns sehr leicht fühlen. Auf dem Mond gar nur ein Sechstel. Wir werden uns fühlen wie die Astronauten der Mondlandungen. Aber vorher müssen wir im Aufstieg in die Parabel fast die doppelte Schwerkraft, fast unser doppeltes Gewicht ertragen.
5, 4, 3, 2, 1.
Ich werde fest nach unten gedrückt. Ich merke schon, warum ich meinen Kopf besser nicht bewege. 30 Grad.
Und die Parabel beginnt. Wir werden ganz leicht.
Wir schweben noch nicht ganz, denn es ist mehr wie auf dem Mars, sind nur unendlich leicht, der Traum einer jeden Diät.
20, 20.
Und es geht wieder runter. 20 Grad, 30 Grad auf den Boden.
Und wir merken wieder die doppelte Schwerkraft. Blick fest auf den Boden fixiert.
dann ist alles wieder ganz normal, aber nur für kurze Zeit.
Bei der zweiten Parabel dann Mondschwerkraft und damit sind wir bestens vorbereitet für Zero G. 22 Sekunden lang Schwerelosigkeit. Wir erleben sie gleich bei unserer dritten Parabel.
Stay like that, so your legs like that. And don't push on the ground, I lift you slowly, turn and back to the ground on the right hand.
Für mein erstes Erleben der völligen Schwerelosigkeit hat man sich etwas Besonderes für mich ausgedacht. Dafür soll ich zunächst im Schneidersitz stillhalten und mich dann nicht vom Boden hochdrücken. Das würde mich in der Schwerelosigkeit durch den Raum katapultieren.
Und 30 Sekunden bis zum nächsten Einflug in die Parabel. Dieses Mal wird mich einer der Sicherheitsleute hier an Bord anheben und im Kreis drehen. Ich werde herumwirbeln und schweben wie im freien Raum. Hoffentlich danach sicher wieder landen. Okay. 10 Sekunden bis zur Phase der doppelten Schwerkraft. Jetzt. Ich werde wieder fest in den Boden gedrückt. Ich merke, wie meine Wangen nach unten gezogen werden. Mein Aufnahmegerät wiegt doppelt so viel wie vorher. Ich schwebe. Oben und unten sind plötzlich sehr relativ. Oder sind alle anderen gerade falsch rum? Ich schwebe, drehe mich und jetzt muss ich langsam wieder nach unten. Fantastisch. Merci beaucoup.
Mit der Hilfe des Sicherheitsmannes ist es einfach, zum Eintritt in die doppelte Schwerkraftsphase wieder am Boden zu sein. Später sollte ich noch mehrfach unsanft in die Matten fallen. Alle, die nicht aktiv an Experimenten beteiligt sind, können die Schwerelosigkeit genießen. Es ist ein beeindruckendes Gefühl. Ein Erlebnis, das den Beteiligten hörbar Spaß macht. Und so erleben wir es dann immer wieder. Das Flugzeug steigt zunächst steil auf, um dann bei einem Anstiegswinkel von 47 Grad ohne weiteren Schub wie ein geworfener Stein in einer parabelförmigen Kurve in freiem Fall erst weiter nach oben zu fliegen, dann aber fällt es steil nach unten, bis das Flugzeug wieder beschleunigt, sodass es in die Waagerechte kommen kann. Eine überdimensionale Achterbahnfahrt. Eine Belastung nicht nur für die Menschen, sondern auch für das Material. Kapitän Stéphane Pichenet vom französischen Testflugzentrum Centre de Ses Envol hat mir unser Flugzeug vorgestellt.
It is the third Airbus built in the world ever because it's the third.
Es ist der dritte Airbus, der jemals gebaut wurde, der dritte Prototyp des ersten Airbus Modells, der A300. Es ist der älteste fliegende Airbus der Welt, aber er hat sehr wenig Flugstunden absolviert, keine 5000. Er fliegt weniger als 100 Stunden im Jahr, geradezu lächerlich, wenn man das mit normalen Fracht- oder Passagiermaschinen vergleicht. Und doch, dieses Flugzeug unterscheidet sich kaum von normalen Transportmaschinen. Es ist für die Parabelflüge kaum modifiziert worden. Nur ein Ölkreislauf eines elektrischen Systems ist unter Druck gesetzt worden, mehr nicht. Aber dieses Flugzeug wird viel häufiger gewartet als ein normales. Eine Parabel wird gleichgesetzt mit einem Flugzyklus von Start bis Landung. Bei einem Flug mit 30 Parabeln rechnen wir also 30 Flugzyklen. Die Wartungsleute haben also sehr viel zu tun, um sicherzustellen, dass es nicht zu übermäßigem Verschleiß kommt. Specific parts of the aircraft just to identify that there is no
excess in fatigue and so on. Kaum zu glauben, 1973 hatte dieser Airbus seinen Jungfernflug. Man sieht ihm sein Alter nicht an. Ein Pilot allein kann die Parabeln gar nicht fliegen. Zwei Mann im Cockpit und zwei Flugingenieure an einer Konsole dahinter haben alle Hände voll zu tun. Erfahrene Männer, die in ihren olivgrünen Overalls und mit ihrem leicht ergrauten Haar wie eine gut gealterte französische Top Gun-Truppe wirken. Sie strahlen förmlich Sicherheit aus. Man hat das Gefühl, ihnen vertrauen zu können, dass sie das Flugzeug zu jeder Zeit unter Kontrolle haben. Kapitän Stéphane Pichenet erläutert uns die Aufgabenverteilung.
during the parabolic parts, when we realize the parabolas, we have both piloting at the same time.
Wenn wir die Parabeln umsetzen, steuern beide Piloten das Flugzeug gleichzeitig. Einer ist für die Parabel selbst zuständig, also die Neigung des Flugzeugs, der andere ist dafür verantwortlich, dass die Tragflächen in der Waagerechten bleiben. Warum gehen wir so vor? In erster Linie, weil das Fliegen einer Parabel eine sehr anstrengende Aufgabe ist. Auch variiert die Geschwindigkeit sehr stark, von der Maximalgeschwindigkeit bis zu einer Minimalgeschwindigkeit, die unter dem Wert liegt, bei dem es normalerweise zu einem Strömungsabriss kommt. Außerdem haben wir zwei Flugingenieure. Der eine ist für den Turbinenschub zuständig und sorgt dafür, dass es zu keiner unerwünschten Beschleunigung kommt. Der andere überwacht all die verschiedenen Systeme des Flugzeugs. Wenn wir unter Schwerelosigkeit fliegen, dann wirkt sich das auch auf Flüssigkeiten wie Hydrauliköl und Treibstoff aus. Sie fliegen frei in den Tanks herum und das kann dann zu Warnmeldungen führen, weil die Sensoren keinen Kontakt mehr mit den Flüssigkeiten haben und fehlerhafte Messwerte liefern. Der zweite Flugingenieur überprüft nun, dass alle Warnlämpchen wieder ausgehen, sobald wir wieder normale Schwerkraft erreichen.
All these warnings light off as soon as we come back to normal gravity.
An Bord ist Uwe Konopka intensiv mit seinem Plasma-Experiment beschäftigt. Zu jeder Parabel werden einzelne Einstellungen an der Versuchseinheit verändert. Dann wird das Experiment mit anderen Werten durchgeführt.
Also diesmal noch das gleiche wie eben. Und okay. Beim nächsten Mal werde ich die zentrale Elektrode verschieben.
Okay. 5, 4, 3, 2, 1.
Für solche Arbeitsbedingungen verlassen die beiden Forscher gerne ihr Labor am Garchinger Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik. Doch vor der nächsten Schwerelosigkeitsphase geht es erst wieder durch die doppelte Schwerkraft.
Die Wolke verteilt sich schön, einigermaßen symmetrisch. Aber in der Mitte ist immer noch das Void.
Welche Partikel hast du eigentlich schon, die großen?
Es sind alle Partikel drin. Ja, das klappte doch noch.
Zwischenzeitlich eine gute Nachricht für alle Beteiligten. Der Flug wird um 3 Parabeln verlängert. Eine Zugabe, die den Wissenschaftlern die Möglichkeit gibt, noch ein paar weitere Wunschparameter auszuprobieren, für die normalerweise keine Zeit gewesen wäre. Ich nutze die Gelegenheit, eine Parabel im Cockpit mitzufliegen. Anders als auf der Freischwebefläche sitze ich nun angeschnallt in einem Sitz hinter den Piloten. Anders als hinten habe ich hier nun eine Sicht nach draußen, nach vorne und habe so zusätzlich noch den visuellen Eindruck vom Flugmanöver.
Horizont in der Entfernung. Und jetzt geht es steil rauf. Wieder werde ich in den Sitz gepresst. Diesmal Cockpit. Und die Schwerelosigkeit. Wir sind im freien Fall und hier im Cockpit merkt man es auch. Der Sicherheitsgurt hält mich jetzt fest. Wir sehen die Wolken wieder. Und jetzt fliegen wir genau auf die Wolken zu, steil nach unten. Dieser Alarm hat uns angezeigt, dass diese Flugrichtung für längere Zeit nicht sehr gesund gewesen wäre. Wieder doppelte Schwerkraftphase. Wir sind bis fast an der Wolkendecke angekommen, drehen eine leichte Kurve und haben wieder normale Schwerkraft.
Zu begreifen, dass der freie Fall nicht erst bei der Abwärtsbewegung beginnt, sondern schon in der Aufwärtsbewegung, das ist nicht so einfach. Mit dem Blick nach vorne aus dem Cockpitfenster stellt sich aber dieses Gefühl des Geworfenwerdens ein, genau in dem Moment der Schubrücknahme zum Stichwort Injection. Man kann das mit einem ganz einfachen Versuch nachvollziehen. Wirft man einen Schlüsselbund mit einer Aufwärtsbewegung nach vorne, dann hängen nicht etwa die schweren Schlüssel unten oder werden wie ein Kometenschweif hinterhergezogen. Vielmehr fächern sie sich beliebig in alle Richtungen auf, sobald sie die Wurfhand verlassen. Sie sind ab diesem Moment schwerelos, bereits auf dem Weg nach oben in ihrer parabelförmigen Flugbahn. Nach 15 Parabeln geht es zurück nach Köln-Bonn. Keiner musste sich übergeben, nur zwei bleich gewordene Mitreisende haben die letzten Parabeln fest angeschnallt im Sitz verbracht. Unter den prominenten Mitreisenden Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer. Auch ihm ist das Abenteuer gut bekommen.
Wie geht's Ihnen erstmal?
Blendend, ausgezeichnet. Ich hatte auch keine Sekunde irgendwie ein schlechtes Gefühl. Völliges Vertrauen in die Cockpit-Besatzung. Zweitens, völliges Vertrauen in die Maschinerie hier, in die Technik. Und von der Aktenlage her wusste ich, dass schon weit über 10.000 Parabeln geflogen worden sind. Also, das heißt, ist auch jetzt gut gegangen.
Wie haben Sie die Schwerelosigkeit jetzt erlebt?
Ein ähnliches Gefühl wie beim Schnorcheln im Meer, wenn man in der Fischwelt schwebt, über Grund, über den Pflanzen. Ein ähnliches Gefühl, aber das ist ja hier die richtige Schwerelosigkeit. Völlig frei und losgelöst.
Uwe Konopka erlebte den Flug nicht so frei und losgelöst. Er und sein Mitarbeiter waren hochkonzentriert bei der Erzeugung ihrer komplexen Plasmen.
Ich konnte hier frei herumfliegen in diesen Phasen der Schwerelosigkeit. Großartiges Erlebnis. Aber wenn man sich auf die Arbeit konzentrieren muss, während es einen gleichzeitig vom Boden weghebt, wie ist das?
Ja, es ist nicht ganz einfach, dann die Tasten zu treffen. Man hält sich natürlich fest. Aber die 2G-Phase, die schlägt dann doch ein bisschen aufs Gemüt. Und dann muss man zusehen, dass man fertig wird.
Was sagen Sie zu den Ergebnissen aus dieser Kampagne?
Ich denke, die sind sehr interessant. Die müssen wir natürlich jetzt erstmal analysieren, aber sie sind wirklich vielversprechend.
War ein Erfolg?
Ja, auf jeden Fall.
Nach knapp 3 Stunden, gegen 11.45 Uhr, landet der Airbus Zero-G wieder in Köln-Bonn. Auch wenn er an diesem Tag nur einmal gestartet und gelandet ist, die Belastung für den Jet durch die heftigen Flugmanöver ist so stark wie nach 15 Starts und Landungen. Es dauert nicht lange, dann ist die nächste Wartung fällig. Die Mitreisenden sind um eine Erfahrung reicher. Die Wissenschaftler kehren mit einer Fülle an Messwerten zurück, die ihnen genug Analysearbeit für Wochen gibt. Alle Beteiligten hat der eigentlich kurze Flug sehr angestrengt. Höchste Zeit für einen Mittagsschlaf und vorher der längst überfällige Gang zur Toilette.